Ja, Jesus hat diese 12 Männer in einer langen Gebetsnacht oder nach einer langen Gebetsnacht ausgesucht. Die Nacht ist ja normalerweise die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen und schlafen. Andere nutzen jedoch gerade diese stille Zeit. Einbrecher, Fernfahrer, Baustellenarbeiter mitunter auch auf der Autobahn, Arbeiter am Großmarkt, Bäcker in der Backstube. Auch Jesus nutzte die Ruhe der Nacht immer wieder, um im intensiven Gespräch Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Gerade wenn wichtige Entscheidungen anstanden, war ihm das sehr wichtig. Auch davon können wir schon wieder lernen. Wie schnell treffen wir Entscheidungen, ohne unseren Vater im Himmel zu fragen? Wenn Jesus das schon nötig hatte, wie viel mehr dann wir? Die Nacht ist dazu eine ganz besondere Zeit. Kennt ihr den Witz von Tiger Woods, dem berühmten Golfspieler, und Stevie Wonder, dem blinden Pianisten? Die beiden treffen sich auf einem Galadinner und sprechen über Golf. Tiger Woods sagt: "Aber wie kannst du blind Golf spielen?" Und Stevie Wonder antwortet: "Das ist kein Problem. Mein Caddy stellt sich einfach in die Richtung und ruft mir zu." Tiger Woods sagt: "Und wie geht das dann beim Putten?" Also so dieses letzte Stück, bis der Ball dann ins Loch fällt, das nennt man Putten. "Ja", sagt Stevie Wonder, "ganz genau so. Aber er sagt mir einfach noch die entsprechende Länge dazu." Tiger Woods sagt: "Das ist ja interessant. Da sollten wir unbedingt mal eine Runde spielen." Stevie Wonder sagt: "Jederzeit gerne. Am liebsten spielen wir ein Lochspiel um $10.000 je Loch." Tiger Woods: "Wenn du dir das zutraust, okay, wann hast du Zeit? Wie wär's mit morgen Nacht?" Ja, die Dunkelheit bringt die wahre Begabung ans Licht. Schlechte Karten für Tiger Woods und gute Nachricht für Stevie Wonder. Auch die Gebetsnacht Jesu bringt eine Truppe zutage, die wir bei Licht besehen niemals so zusammengestellt hätten. Das ist ebenso eine echte Überraschung. Jesus hatte schon vor einiger Zeit einzelne Jünger berufen, zum Beispiel Petrus in Lukas 5. Und nicht nur die 12, sondern eine größere Schar folgte ihm nach, Männer und Frauen. Unter ihnen gab es auch einige, die nur deshalb seine Nähe suchten, weil sie etwas von ihm erwarteten oder zumindest erhofften zu bekommen. Nun aber werden 12 von ihnen in eine ganz besondere Position gehoben. Sie wurden zu Aposteln gemacht. Apostel, das heißt wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt Gesandter oder in seiner lateinischen Form der Missionar. So ein Apostel war also ein ganz besonderer, beauftragter Jünger Jesu. Das heißt nichts anderes, als dass er offiziell gesandt ist, so wie ein Botschafter eben, der nicht im eigenen Auftrag unterwegs ist, der nicht sein eigenes Unternehmen ist, sondern der geschickt wird und einen klaren Auftrag hat, ausgestattet mit besonderen Vollmachten. Warum 12? Warum nicht 10 oder 100? Nun, die Zahl 12 ist in Israel die Zahl für das Bundesvolk. Sie entspricht also den 12 Erzvätern des Volkes Israel, jenen Söhnen des Jakobus, aus denen dann die 12 Stämme Israels geworden sind. Und indem Jesus nun ausgerechnet 12 Männer aussucht, sagt er nichts anderes: "In dem, was ich jetzt neu anfange, das ist nichts anderes als ein neues Bundesvolk. Das alte Bundesvolk Israel wird erweitert, weltweit, international. Gott hält Israel dabei also durchaus die Treue. Es wird nicht weggetan, aber es wird erweitert. Und damit jeder begreift, es gibt eine Fortsetzung der Geschichte Gottes hier. Er nimmt 12 Leute und beruft sie. Diese 12 haben dabei schon eine besondere Rolle. Ihr wisst sicher, dass es auch später Apostel gab, die die Botschaft Jesu von der Erlösung weitergegeben haben. Missionare halt. Das gibt es bis heute. Aber diese 12 hier, diese Gründergeneration, die haben schon eine besondere Rolle. Diese Männer gehören nämlich nicht nur wie wir anderen Menschen auf die Seite der Hörenden, die die Botschaft von Jesus hören und annehmen und an ihn glauben, sondern diese 12 Männer gehören auch auf die Seite der Offenbarung Gottes. Das sind nämlich die Augenzeugen, die Jesus live erlebt haben. Die hat Jesus extra herausgesucht. Zu ihnen hat er gesagt, ihr habt gesehen, was ich getan habe, was ich gesagt habe. Sie waren auch dabei, als er gelitten hat, als er gestorben ist. Sie waren auch unter den Zeugen der Auferstehung. Das heißt, ihnen ist der Auferstandene sichtbar begegnet. Und damit gehören sie auf die Seite der Offenbarung Gottes. Ohne diese 12 besonderen Männer wüssten wir nur sehr wenig über Jesus und wir könnten uns nicht sicher sein, dass das die Wahrheit ist. Diese 12 aber bezeugten mit ihrem Leben, wer Jesus ist. Man kann überspitzt sagen, es gibt keinen Zugang zu Jesus ohne diese Zeugen. Und damit haben sie eine unüberbietbare Bedeutung, mehr als alle wichtigen Theologen, die später über Jesus geredet haben. Selbst der große Paulus bezeichnet sich als unzeitgemäße Nachgeburt unter den Aposteln. Er hat zwar Jesus auch live erlebt und wurde von ihm ganz besonders beauftragt, aber doch nur sehr eingeschränkt. Die anderen waren ja mindestens 3 Jahre Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. Das, was diese Apostel gesehen und gesagt haben, das haben wir schriftlich im Neuen Testament. Und damit haben wir auch Zugang zu Jesus. Das ist die Urkunde des Glaubens. Darauf kann man sich verlassen. Darauf kommt es an. Und dann hören wir ihre Namen. Manche ihrer Namen sind ganz bekannt. Andere sind eher unbekannt. Einige sind da, von denen wissen wir fast gar nichts weiter. Also Jakobus, der Sohn des Alpheus zum Beispiel. Oder Judas, der an anderer Stelle auch Thaddäus oder beziehungsweise Lebeus genannt wird, weil man ihn gerne von Judas Iskariot, dem Verräter Jesu, unterscheiden wollte. Ist ja auch unangenehm, immer sagen zu müssen, nee, ich bin der andere Judas. Aber sonst wissen wir nicht viel über diese Jungs. Oder von Bartholomäus. Da kommt in der Bibel nichts mehr vor. Aber andere kennt man sehr gut. Petrus zum Beispiel. Simon Petrus eigentlich. Oder Kephas auf Hebräisch, der Fels. Petrus, der weltberühmt geworden ist als Superflasche. Der, der das große Maul gehabt hat. Und hinterher hat er Jesus verpfiffen. Als ein Mädchen ihn angegrinst hat. Tja, das ist auch so ein Programm. Ausgerechnet diesen Wackeltypen wählt Jesus aus und sagt, du bist der Fels. Das ist nicht ironisch gemeint. Das ist eine Ermutigung für uns. Das ist das Modell für uns. Es kommt nicht auf unsere Charakterfestigkeit an. Jesus gebraucht uns mit unserer ganzen Schwäche. Und dann ist da Andreas, sein Bruder. Der hatte den Simon eingeladen zu Jesus. Eine interessante Geschichte. Oder der Philippus ist da genannt. Der hatte den Skeptiker Nathanael eingeladen, der ja gesagt hat, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Aber Philippus sagte einfach, komm und sieh. Auch das ist eine Modellgeschichte, wie es bis heute häufig geschieht. Wie oft hat der Glaube an Jesus einfach damit begonnen, dass irgendein Freund zu einem anderen gesagt hat, ich glaube an Jesus, komm, schau dir das doch einfach mal an. Oder solche Leute, ohne solche Leute käme kein Starterkurs auf der Welt zustande und keine Evangelisation. Und dann, was ich besonders interessant finde, da waren auch heftige Feinde drin in diesem Apostelkreis. Da war Matthäus, der war ja Zöllner, auch als Levi bekannt. Das war damals eine Art von Mafia. Das war wirklich ein Gangster. Der nahm die Leute aus, wo er nur konnte und suchte überall nur einen Vorteil, seinen. Solche Leute wohnen dann in netten Villen mit Wachpersonal vor dem Haus. Und es war einer, der hieß Simon, genannt der Zelot. Zeloten, das waren damals Befreiungskämpfer, um nicht Terroristen zu sagen. Die hatten eine gewalttätige Truppe. Die Sikarier, die Dolchmänner nannte man sie. Die lernten in abgelegenen Trainingslagern, wie man seine Feinde heimlich und lautlos ins Jenseits befördern konnte. Zu dieser Truppe gehörte der Simon. Also die Zöllner und die Zeloten damals, die waren wie Feuer und Wasser. Die Zeloten hassten diese Kollaborateure, die es mit den Römern hielten und große Geschäfte auf Kosten der Bevölkerung machten. Aber im Team von Jesus, da waren sie jetzt beide dabei. Das ist unglaublich. Da treffen sich im Volk Gottes Leute, die sich vorher gehasst haben und nie miteinander zusammenkommen konnten. Am erschütterndsten ist es ja, dass der Judas auch mit dabei war. Von dem heißt es hier, der zum Verräter wurde. Da fragt man sich, hätte Jesus den nicht von vornherein aussortieren können? Bis zum letzten Augenblick, bis zum Abend vor der Kreuzigung, ist Judas mit dabei. Er gehört zum allerengsten Kreis. Was ist das für ein Ausdruck von Liebe? Jesus weist niemanden zurück. Er bietet jedem das an, was er uns allen anbietet, Rettung und ewiges Heil. Auch Judas, der Verräter, hätte wählen können. Auch Thomas ist dabei. Der ist ja bekannt geworden durch seine dauernden Fragen, die er gestellt hat. Ein Zweifler, ein Vorbild darin, er nahm das einfach nicht so hin. Er stellte immer und immer wieder Fragen. Er stellte eine Frage, die scheinbar dumm klingt, und dann bekommt er diese wunderbare Antwort. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das sagt Jesus auf eine Frage von diesem Thomas. Nach der Auferstehung zweifelt er wieder. Wenn ich Jesus nicht mit meinen eigenen Augen sehe und ihn berühren kann, dann glaube ich nicht. Selig aber sind die, die nicht sehen und doch glauben, hört er von Jesus und muss bekennen, mein Herr und mein Gott. Sie alle sind dabei. Da dürfen wir auch dabei sein. Das ist von Anfang an seine Einladung, die Einladung von Jesus an uns. Da möchte ich Gott danken, dass er so großzügig ist. Und ihre Geschichte wollen wir in den kommenden Wochen neu nacherzählen. Sie sozusagen die Prototypen des Glaubens an Jesu, auch die Prototypen von Gemeinde und christlicher Gemeinschaft. Manche ihrer Gedanken und Erlebnisse kennen wir gut, andere wiederum nicht. Aber wir können uns gut reinfühlen, weil sie so sind wie wir. Uwe Redeker wird uns in der nächsten Woche davon erzählen, wie Jesus diesem Club zum ersten Mal begegnet. Uwe Redeker wird uns in der nächsten Woche davon erzählen, wie Jesus diesem Club zum ersten Mal erzählt, dass er nicht gewinnen, sondern verlieren wird. Dass er leiden und nicht siegen wird. Uwe wird uns vom Petrusbekenntnis und von der ersten Leidensankündigung Jesu berichten. Da könnt ihr alle schon mal das Kopfkino anschalten, was da in diesen Leuten, in dieser Truppe abging. Der Menschensohn wird leiden und sterben? Nur wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Fragezeichen? Nur wer sein Leben verliert, wird es gewinnen? Hey, da möchte ich doch Spion im Kopf von Simon dem Zelot sein. Selbstmordattentat? Den Kampf aufgeben und sich fangen lassen? Zum Verräter an der Sache werden? Oder im Kopf von Levi? Wie denn jetzt? Leiden und verlieren und dadurch alles gewinnen? Wäre ich bloß in meiner Villa geblieben? Hätte ich mich doch bloß nicht von meiner Mafia getrennt? Und Judas Iskariot, wer unsere Sache so verrät, der ist es nicht wert. Kopfkino halt. Ich hoffe, das werden spannende Gottesdienste. Amen.